Jetzt der mit dem Wilf Gasser hier zu hocken, ich könnte ganz viel über dich aufzählen. Eine Liste von Eigenschaften, von Ämtern, von Aufgaben, von Sachen, die du schon gemacht hast. Beschränke ich mich auf das Wesentliche. Wilf, du bist Arzt und Psychiater, Leiter vom Ambulatorium in Bern für Klinik SGM.
Und in Spiez.
Und Spiez.
Medizinische. Ja.
Genau. Und zusammen mit deiner Frau Christa, die übrigens heute auch da ist, herzlich willkommen, gebe ich dir auch Seminar zum Thema Sexualität. Sie sind auch schon in verschiedenen Gemeinden hier in Frutig auch gewesen, mit Seminar. Das ist immer sehr spannend, habe ich selber schon besuchen und sehr wertvoll gewesen. Herzlich willkommen, Wilf. Schön, bist du da. Dann gebe ihm nochmal einen herzlichen Applaus.
Merci.
Es ist nicht selbstverständlich, dass du da bist. Da ist sehr viel Arbeit. Ich glaube, wir versinken auch hier in diesem Ambulatorium. Gell? Aber umso wertvoller, dass du dir Zeit nimmst, extra hierher zu kommen.
Und ich bin so nervös, dass ich mich schon gefragt habe, warum habe ich mir das angetan. Aber ich bin gerne da.
Es ist schön, dass du da bist. Es ist auch, man hätte gedacht, es gibt so einen kleinen Block, gell? Und es ist immer wie spannender geworden. Es war eigentlich auch Planung, dass ich den Talk mit einer Kollegin zusammen mache, dass wir auch von der weiblichen Seite auch Sachen drinnen hätten. Leider ist sie krankheitshalber ausgefallen. Und wir haben gesagt, jetzt müssen wir darauf vertrauen, dass Gott oder zwei Männer wirkt heute Morgen. Mal schauen. Genau. Aber musst du dich mit mir begnügen, es kommt schon gut.
Das Wunder kann er schaffen.
Das Wunder. Wenn er über Wasser laufen kann, kann er Männer brauchen. Und wenn er Wasser zu Wein verwandeln kann. Ja gut, jetzt hören wir auf. Also, unser Thema ist nicht Späßli machen, sondern etwas ganz Ernstes, die mentale Gesundheit. So, du kannst du uns zuerst mal erklären, so eine Begriffsdefinition, dass wir wissen, von was reden wir eigentlich genau? Was ist da damit gemeint?
Also wenn ihr es genau wissen wollt, würden wir wahrscheinlich Wikipedia fragen oder Chat-GPT. Ich versuche es kurz zu machen. Oder? Es geht letztlich um das Wohlbefinden von der Seele und vom Geist. Und wir reden in der Psychologie von vier Dimensionen eigentlich, die das ausmachen. Seien das sicher einfach so das innerpsychische Frage, eben wie sehe ich mich selber, kommt dort auch dazu, so wie stehe ich zu mir selber, die Identität, letztlich so diese Frage ist ganz zentral, aber dann natürlich auch die biologische Ebene, wo einfach auch so ein bisschen Krankheitsveranlagungen drin spielt. Aber dann auch, was ich gerne noch ein bisschen mehr ausführen, dass der ganze Bereich von Lebensstil dort auch reingehört. Lebe ich, wie lebe ich, mit was beschäftige ich mich? Lebensstil auch im Blick auf Schlafgewohnheiten, auf Bewegung, auf Ernährung. Ganz wesentliche Punkte, wenn man eben vom emotionalen Wohlbefinden auch redet. Und dann natürlich ganz fest auch das Soziale. Einfach die Frage, wie stehe ich in Beziehungen zu der Umwelt, zu den Menschen rundum. Also so die bio-psychosoziale Dimensionen, die sind ganz wichtig als Teil von dem emotionalen Wohlbefinden. Und ich werde sicher noch darauf zu reden kommen, was spirituell eben auch als vierte Dimension für mich ganz wichtig ist.
Und ihr merkt es vielleicht schon an der Definition, das ist ein Riesenfeld. Wenn wir jetzt eine Woche lang reden würden, du könntest wahrscheinlich eine Woche lang Sachen erzählen. Wir haben ein paar Mal jetzt telefoniert, ich bin da mit offenem Mund angehockt, aufgeschrieben und zugelassen. Ich denke, ich habe so viele Fragen. Wir müssen uns heute auf ein paar Punkte konzentrieren. Vielleicht stoßen wir etwas an, vielleicht wird etwas gesehen in dein Herz für den nächsten Schritt. Wir werden uns sicher auch ein bisschen konzentrieren auf das, was wir im Griff haben und das, was wir auch dazu beitragen können. Kannst du noch ein bisschen mehr dazu sagen über deinen persönlichen Bezug, nebst dem, dass du Arzt bist und mit dem Beruf mit dem zu tun hast? Hast du privat mit dem zu tun oder wie bist du zu dem Thema gekommen?
Ich habe als junger Mann, als Medizinstudent, ein komisches Bild von Psychiatrie, auch ein überhebliches. Ich habe das Gefühl, wenn man als Christ doch einfach mit Autorität betet, oder das könnte man da die psychiatrischen Kliniken lehren und anders nutzen. Ich habe dann Chirurgie angefangen, mich auszubilden und habe dann dort ein Fremdjahr machen in der Psychiatrie, bei ein bisschen vernünftigen Arbeitszeiten, nur 50 Stunden statt 75. Und dann habe ich plötzlich ganz einen anderen Zugang bekommen. Und es hat mir ja nur den Ärmel reingenommen. Ich habe dann gewechselt eben auf eine Psychiatrie-Ausbildung. Und ich weiß nicht, hast es du gesagt? oder wer heißt der Dani? Der Dani, genau. Wir alle sind ja irgendwie auch betroffen. Auch wir als Familie haben eine Zeit vor etwa 3 Jahren gehabt, wo eine Tochter durch eine schwere Magersucht durch ist. Das hat uns geprägt, aber wir haben im engsten Umfeld auch zu tun mit Angststörungen. Ich bin eigentlich immer stolz, wenn ich Kind erzähle, sie gehen in die Eheberatung, weil ich denke, hey, die haben etwas gecheckt. Da braucht es zwischendurch einfach mal ein bisschen Hilfe, auch Perspektiven von außen. Also wir sind selber sehr direkt auch betroffen von all diesen Themen und nicht zuletzt natürlich auch in der Gemeinde.
Jetzt möchten wir irgendwie alle zusammen mental gesund sein. Wenn wir gegen ein gutes Bild war, aber auch gegen Ihnen ist es ja schön, wenn es gut geht. Was könntest du sagen, was sind so Gründe und Gefahren, die Gesundheit so zum Wanken bringen oder dazu führen, dass man mental in dem Sinne krank wird?
Also wichtig ist mir vorauszuschicken, dass es nicht immer muss einen Grund geben für eine Erkrankung. Ist ja im Körperlichen auch nicht so. Und auch in der Psyche. Wir möchten als Menschen immer gerne eine Erklärung haben und sagen, wegen dem und dem ist es so. Und das ist nicht so. Wir sind einfach verletzliche Menschen, leben in einer gefallenen Schöpfung und die Erlösung letztendlich wartet auf uns auch in der Ewigkeit. Aber es gibt natürlich ganz vieles, was beiträgt zu dieser psychischen Gesundheit oder zu psychischen Erkrankungen. Auch jetzt, gerade wenn jemand unter Durstress steht, unter einer Durbelastung, ist das sicher ein Faktor. Aber auch familiäre Konstellationen, auch familiäre Belastungen, allenfalls auch, wir nennen das eine Prädisposition, oder wenn jemand wie von der Familie her eine Veranlagung hat, zum Beispiel zur Depression, das spielt sicher auch eine Rolle. Und dann natürlich haben wir Erfahrungen, wo wir daran zerbrechen können. Missbrauchserfahrungen zum Beispiel. Interessant ist einfach dort, dass es nicht nur posttraumatische Störungen gibt, wo jemand eben zerbricht an einer negativen, schwierigen Erfahrung, sondern es gibt auch posttraumatisches Wachstum. Man kann an so Situationen eben auch wachsen. Und wer zerbricht und wer dran wächst, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Aber sicher, was eben der Dani gesagt hat, dass wir unsere guten Zeiten auch irgendwo das Fundament pflegen, das ist sicher ein wichtiger Punkt. Ein Punkt würde ich auch gerne ein bisschen ausführen. Der Grund, warum dass wir heute wahrscheinlich auch ein bisschen eine Zunahme sehen, gerade jetzt von Angststörungen. Es ist ja phänomenal, oder? Dass wir in einer Zeit, wo die Leute eigentlich wenig Angst müssten haben, weil wir sind versorgt, es geht uns gut und so weiter. Aber in dieser Zeit wachsen gerade in der westlichen Welt eben vor allem so die Angststörung, Zwangsstörung, vor allem eben auch unter jungen Menschen. Und da glaube ich eben schon, dass die gesellschaftliche Entwicklung dort auch einfach eine Rolle spielt und dazu beiträgt.
Du kannst jetzt noch ein bisschen sagen, auf was würdest du das zurückführen, gesellschaftliche Entwicklung? Was begünstigt die Störungen, die wir da wahrnehmen, wo man viel davon schreibt und sieht?
Also ein Faktor ist sicher unser Individualismus, so unsere Ich-Bezogenheit, oder wo jeder Mensch steht unter einem gewissen Druck, sich selber zu optimieren und das Beste aus seinem Leben zu machen und eben Verantwortung zu übernehmen, sich selber zu verwirklichen und so weiter. Also der Individualismus spielt sicher dort rein und auch irgendwo der Druck, selber müssen zu entscheiden, was stimmt für mich und was ist richtig für mich, oder? Bis hin zu dem verrückten Phänomen von den letzten Jahren, dass man das Gefühl hat, man müsse über das eigene Geschlecht nur entscheiden, oder? Was will man jetzt leben? Also der gesellschaftliche Druck, der ist immens. Und die Multi-Optionsgesellschaft, die wir haben, mit all diesen Möglichkeiten, das macht das Leben nicht einfacher. Ich hatte so ein bisschen das Bild vor Augen vom Mutti, der mit ihrem 3-jährigen Bübli im Migros steht, vor einem grossen Gestell mit weiss nicht wie vielen Joghurt-Optionen. Und sie fragt das Bübli, was möchtest du für ein Joghurt? Und ich denke, das arme Kind muss mit 3 schon darüber entscheiden, was für ein Joghurt will. Wenn wir das eben weiterdenken, Oder jede Entscheidung, die wir fällen, eben zum Beispiel Geschlecht, oder? Das hat ja enorme Konsequenzen. Ich könnte mich ja auch falsch entscheiden. Also die Entscheidungsmöglichkeit, die wir haben in dieser Multioptionsgesellschaft, die bringen einen immensen Druck mit sich, wo ich glaube, dass ganz viele Leute eben einfach nicht können damit umgehen können und dann plötzlich junge Menschen auch gar nicht mehr können entscheiden oder nicht mehr wollen entscheiden, sich völlig blockiert fühlen. Also das ist sicher so ein wesentlicher Faktor.
Und ich habe dich am Telefon ja noch gefragt, mit dem Leistungsdruck auch noch. Und das hat mich noch berührt, was du da gesehen hast. Ich habe gesagt, ja, eigentlich müssen wir heute gefühlt beim Arbeiten weniger leisten als früher. So, mit weniger Arbeitsstunden und musst liefern. In der Schule gibt es später erst Noten. Es ist irgendwie so ein bisschen abgefedert in der Gesellschaft. Mhm. Und dann hast du dort etwas ganz Spannendes gesehen. Kannst du das noch ein bisschen ausführen? Von wo kommt der Leistungsdruck mit dem mit den sozialen Medien und so?
Ja, gerade so, ich weiss nicht, wer von euch hat keine Ahnung, was soziale Medien sind oder braucht nie soziale Medien. Könnt ihr mal die Hand aufheben? Ich sehe fast keine Hand mehr. Also es gibt es tatsächlich und ich mache euch Mut, hey, ihr seid nicht hinter dem Mond, sondern ihr seid die Avantgarde für die Zukunft. Die sozialen Medien, die helfen uns eigentlich dauernd unzufrieden zu sein. Oder unsere ganze Konsumgesellschaft mit allem Marketing, mit aller Werbung ist immer darauf aus, mir zu zeigen, was mir fehlt und was ich noch brauchte, um glücklich zu sein. Also eigentlich sind die sozialen Medien eine Anleitung zur Unzufriedenheit. Weil, oder du schaust die Influencer und die Schönen und die Reichen und die Erfolgreichen und du hast irgendwie das Gefühl, hey, du selber fällst immer ab. Also mit ganz wenigen Ausnahmen kommst in dem Vergleich mit all dem, was du siehst auf Social Media, kommst du immer eher flach raus. Also eigentlich sind die sozialen Medien brutal und gnadenlos in dem, dass sie uns eben einfach unser Nicht-Genügen vor Augen führen. Und in dem leben wir. Und das macht einen unglaublichen Druck auch gerade auf unsere jungen Menschen. Und ich will euch da einfach gerade schon so aus geistlicher Perspektive etwas bringen, wo mir erst vor kurzem irgendwie plötzlich aufgegangen ist. Das 10. Gebot, wo uns Gott gegeben hat, heisst, du sollst nicht begehren. Also du sollst nicht neidisch sein auf deinen Nachbar und auf das, was er hat, seine Frau, sein Esel, sein Haus und so weiter, oder? Also du sollst nicht begehren. Jetzt denkst du vielleicht, hey, das betrifft mich nicht. Also neidisch bin ich nicht. Aber eigentlich geht es in dem Gebot nicht darum, nicht neidisch zu sein, sondern eigentlich müsste das Gebot formuliert sein, hey, du sollst zufrieden sein. Zufrieden mit dem, was du bist, zufrieden mit dem, was du hast. So wie der Paulus gesagt hat, hey, ich habe gelernt, zufrieden zu sein mit allem, wenn ich nichts habe und wenn ich viel habe, wenn ich im Überfluss lebe. Ich habe Contentment, ist das englische Wort, einfach so eine Zufriedenheit, eine Ruhe, zu wissen, einfach, wer man ist. So ein Shalom, einfach ja, sich wohlfühlen in dem, wo man ist und wo man hat. Und darum denke ich, also da ist wirklich unsere Gesellschaft beteiligt daran, eben die Unzufriedenheit zu fördern und letztlich fördert das eben auch die psychischen Probleme, die viele Menschen haben.
Es wäre ja vielleicht auch ein bisschen Appell an uns alle zusammen, dass wenn wir Sachen posten, sei es auf einem Status oder in den anderen sozialen Medien, dass wir nicht nur die Freude ausdrücken und sagen, je, guck mal, was ich alles erleben kann, sondern es vielleicht auch noch zuerst einmal überlegen, was löse ich damit bei denen aus, die das jetzt nicht können. Weil wir uns damit ja ein bisschen mitschuldig machen in dem Sinn. Oder Leute provozieren, in das hineinzukommen. Oder dort wie einen bewussteren Umgang vielleicht haben mit allem Essen und allen Ferienfotos und allem privaten Leben und Erlebnissen und Glücksmomenten, wo einfach immer nur die Sonnenseite zeigt, dass wir dort vielleicht ein bisschen bödelter oder überlehter daher gingen.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt.
Jetzt können wir sagen, bei dem Thema, wir hier drauf auf dem Flyer, ich sehe, das Ringen um innere Stärke über mentale Gesundheit. Wir reden viel von Resilienz. Und in der Bibel gibt es auch den Spruch, mehr als alles andere, acht auf dein Herz oder auf deine Gedanken. Könnte man eben wie sagen, bei dem Thema mentale Stärke geht es vor allem um den Kampf um unsere Gedanken?
Ja, das ist absolut richtig. Ja. Nur eben, wenn ich sehe, gerade ein Mensch in einer Depression oder in einer Angststörung oder auch mit Zwangsgedanken und so, ist es eben genau das Problem, dass der Kampf um Gedanken hat das Gefühl, ich bin dem einfach ausgeliefert. Und ich kann gar nicht anders denken, als eben, wie schlecht es mir geht und was alles könnte schieflaufen und so weiter. Darum, es ist wirklich nicht immer einfach, die Gedanken zu kontrollieren.
Könntest du das dir aber sagen, jetzt in diesen Feldern, wo man sieht, da kann man vielleicht Einfluss darauf nehmen? Was würdest du uns jetzt als Psychiater, als Berufsmann, als Profi Tipps geben, wie kann man den Kampf dort gewinnen, den Gedanken? Wie kann man dort Oberhand behalten? Hast du da Lösungen oder Tipps für uns?
Ja, eben, Patentrezepte sind schwierig. Und gerade, ich denke gerade jetzt an Menschen mit Depressionen, die kommen Patentrezepte sowieso immer eher schlecht an. Ich habe selber schon eine Erfahrung, wo ich auch meinen Patienten häufig davon erzähle, das ist die Erfahrung mit unserer Tochter, wo eben ihre Magersucht, das lang gesagt, nein, es ist alles gut und so, obwohl es rundum allen klar war, dass es nicht gut ist. Und irgendwann hat sie dann gecheckt, dass sie ihr Gefühl total ausgeliefert ist. Und dass sie diesen Gefühl einfach so viel mehr Gewicht gibt und Recht gibt, als allen Worten, die eigentlich die Bibel über uns sagen, wie Gott uns sieht. Oder? Das Gefühl, nicht zu genügen, nicht schön genug, eben zu dick, zu dick, niemand interessiert sich für mich und all das, einfach all das Negative, hat sie gemerkt, dem gebe ich Aufmerksamkeit und ich will das eigentlich nicht. Und sie hat dann sich entschieden, sie hat sich zusammentun mit anderen Kolleginnen, ich glaube drei von diesen fünf haben auch Magersuchtsprobleme gehabt, sie haben einen Prinzessinnenclub gegründet und haben in diesem Prinzessinnenclub sich regelmäßig getroffen. Ich erinnere mich so an Brunch-Situationen am Samstagmorgen, wo sie dann Schönheitsmasken gemacht haben füreinander, so mit Gurken und Joghurt und weiss nicht was. Sie haben immer zusammen gebrunchet, natürlich immer wirklich sehr gesund, regional, selber gekocht und so weiter. Aber die Tochter hat auch, das war noch wichtig, sie haben wirklich auch angefangen, füreinander zu hören, was sagt denn Gott über uns. Und haben füreinander gebetet und haben einander das wird zugesprochen. Was sehe ich auch in dir? Wer bist du auch für mich? Aber wer bist du auch in den Augen von Gott? Also eigentlich eine wunderschöne Gemeinschaft. Und die Tochter selber hat dann auf dem Weg in oberen Stock rauf, auf jedem Stegentritt Bibelvers also mit Post-it angeklebt, wo irgendetwas Positives gesagt haben über sie oder über uns Menschen. Und mich dünkt, das Beispiel, das zeigt sehr gut, einerseits eben den Kampf, andererseits auch eben die Möglichkeiten, die wir haben, indem dass wir Gemeinschaft suchen, uns nicht zurückziehen. Das ist ja das, was dann vielmal passiert, wenn es mir nicht so gut geht, ziehe ich mich zurück. Und dann müssen wir vielleicht eben als Menschen rundherum auf die Leute zugehen und ihnen Beziehung anbieten, wenn es von ihnen aus fast nicht mehr möglich ist, das zu suchen. Also eben Gemeinschaft, aber dann auch irgendwie die Orientierung irgendwie am Wort Gottes ist sicher ganz eine hilfreiche Geschichte.
Jetzt möchten wir an dieser Stelle einen kleinen Break machen, einen kleinen Unterbruch. Und zwar möchten wir euch etwas zusprechen, weil die Bibel ist ja voll mit diesen Zusagen, die nicht so Zauberversen sind, sondern es sind Zusagen, was Gott über dich und mich denkt. Und darum laden wir dich ein, dass du mal zurücklehnst, du hast ja vielleicht schon, aber dein Herz auftust und das mal reinkriegen. Vielleicht sagst du, ja, mit Prinzessin kann ich nicht anfangen, ich bin ein Bergler, ich bin ein Krampfi oder so.
Prinz!
Aber ja, Prinz ist für mich, habe ich gesehen, das war für mich so rosarot angemalt, ich habe nicht so einen Zugang gehabt zu dem. Vielleicht Königssohn, oder?
Ja, genau. Hast du nie Aschenbrödel geschaut?
So. Das ist für mich immer so drei Glitzer Nüsse und Glamour. Das okay. Ist nicht so mein Ding. Ich bin zu fest in den Bergen aufgewachsen. Das ist, wieso nicht? So, aber,
ich bin froh um die Ergänzung, weil ich bin halt eben Städter, gell?
Städter, die Mitte ist immer gesund. Nein, aber ich musste das auch entdecken. Sagen, wir sind Kind von einem König. Und da geht es nicht um rosarote Aschenputtel oder irgendwie so, sondern das ist eine Dimension, die Power hat. Und jetzt möchte ich dir ein paar Sachen zusprechen, wenn ich bitte, dass Tina auf die Bühne kommt und dass du das auch mal auf dich lässt wirken. Das sind ein paar Auszüge aus Psalm 139.
Können wir legen? Tisch.
Von allen Seiten umgehst du mich und haltest deine schützende Hand über mir. Dass du mich so genau kennst, das übersteigt meinen Verstand. Es ist zu hoch, ich kann es nicht begreifen. Wie könnte ich mich dir entziehen? Woher könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst? Würde ich dort heransäckeln, wo die Sonne aufgeht, oder meinem äußersten Westen verstecken, wo sie untergeht? Auch dort würdest du mich führen und nicht mehr loslassen. Du hast mich mit meinem Innersten geschaffen. Im Leib von meiner Mutter hast du mich gemacht. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Grossartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Schon als ich im Verborgenen Gestalt angenommen habe, noch unsichtbar, kunstvoll gebildet im Bauch von meiner Mutter, bin ich dir gleich nicht verborgen gewesen. Wo ich gerade erst bin entstanden, hast du mich schon gesehen. Aller Tage von meinem Leben hast du in dein Buch geschrieben. Noch bevor der erste hat angefangen. Wie überwältigend sind deine Gedanken über mir. Oh Gott, es sind so unfassbar viele. Sie sind zahlreicher als der Sand am Meer. Wenn ich sie würde zählen, ich käme nie zu einem Ende.
Merci vielmals, Tina. Ich weiß nicht, ob man sie auch buchen kann, dass sie zwischen einem Privatthema kommt und das vorlesen kann. Das tut uns manchmal gut, wenn du morgen aufwachst und so eine verschlafene Fiege hast oder so, kommt zum Gesicht aussehst, wenn jemand da neben deinem Bett steht und sagt, du bist wunderbar geschaffen. Auch wenn du es noch gerade nicht merkst. Das sind Zusprüche vom Vater über dein Leben. Und das ist nicht auf ein Geschlecht beschränkt, sondern es gilt für Männer und für Frauen, sagen, wir sind wunderbar gemacht. Einzigartig und Gott hat so viele gute Gedanken über uns. Nein. Könntest du uns sagen, Wilf, jetzt haben wir so ein paar göttliche Wahrheiten gehört. Was würdest du sagen, was können wir machen, dass es nicht eine bloße Information bleibt, wo wir jetzt sagen, oh, habe ich wahrgenommen, merci vielmal, sondern wie wird es zu einer Kraft und Hoffnung für mein Leben?
Weißt du, all die Bibelvers, das sind ja nicht einfach Zaubersprüche, die wir appellieren können und nachher passiert irgendwie etwas. Letztlich, eben das auf mich wirken zu lassen und mich zu beschäftigen mit der Frage, wer ist der Gott, das schafft letztlich eine Beziehung zu ihm. Und um das geht es letztlich, dass ich Wege finde, meine Beziehung zu Gott zu festigen und dort irgendwo einfach zur Ruhe zu kommen und zu wissen, er ist mir zugewandt. Also eben, Es geht nicht um Zaubersprüche oder Gebet abzulehren, sondern es geht wirklich darum, die Beziehung zu suchen, die Beziehung zu pflegen. Und da denke ich schon, dass dann etwas auch passiert mit mir, wenn ich irgendwo einfach so die Beziehung irgendwie lehre pflegen.
Würdest du ja sagen, dass dort der Unterschied ist vom christlichen Glauben zu anderen, richtig wie positives Denken, Mentaltraining, Achtsamkeit, dass eben der Beziehungsaspekt der zentrale Unterschied ist, wo es nicht nur um fromme Sprüche geht oder um gute Sprüche, sondern eben, weil es in eine Beziehung hineinführt mit dem lebendigen Gott.
Ganz genau. Das ist wirklich der wesentliche Punkt. Oder? Psychologie hat ja nichts herausgefunden, wo nicht in der Bibel auch schon vorhanden gewesen wäre. Aber mittlerweile ist eben auch Vergebung, Dankbarkeit, Achtsamkeit, die Themen sind auch in der Psychologie angekommen. Für mich ist der Unterschied der, dass ich in meinem psychologischen Schaffen eben noch weiss, hey, es gibt noch die Kraft von außen. Ich muss nicht alles aus mir selber raus jetzt auf die Reihe bringen und können und gut werden drin und jetzt einfach stark und glaubensmutig und so weiter. Ich darf wirklich darauf vertrauen, dass Gottes Geist in mir wohnt, dass Gottes Geist in mir einfach auch das Wille wirkt, auch das Vollbringen, aber dass Gott mich eben auch trägt im Moment von Schwäche, wo gar nichts mehr geht, wo einfach die Luft draußen ist. Und das hat wirklich mit Beziehung zu tun. Und da denke ich, das ist eben dann die spirituelle, also Bio, Psycho, Sozio, die spirituelle vierte Dimension, wo ich denke, wo sie für uns Christen ganz, ganz wichtig ist.
Könntest du dir noch sagen, wie du persönlich so Zusagen für dich anwendest? Das ist ja auch spannend, von einem Psychiater das zu hören. Oder? So, brauchst du das überhaupt? Bist du gefeit vor allem? Oder machst du das persönlich für dich?
Ich habe meine Krise und so. Ja, also was, wenn ich zurückschaue, ist für mich sicher wesentlich gewesen, dass wir in einer Zeit so ein bisschen uns mit dem Gebet auseinandergesetzt haben. Gebet ist ja auch eine Form von Beziehungspflege, oder? Und dass ich dort angeleitet worden bin drin, mit dem Namen von Gott zu beten. Und irgendwo, Gott ist ja, die Namen von Gott sind ja immer ein Ausdruck vom Wesen von Gott. Oder wenn man redet von Yahweh Rophe, der gute Hirt, oder der Gott, der Versorger, oder der Gott von der Heerscharen, der Sieger, der alles im Griff hat. Einfach die Namen von Gott irgendwie zu brauchen, mich darauf zu besinnen, das baut irgendwo ein Vertrauen in mir. Oder auch, wir haben eine Zeit lang in der Stube ein Plakat gehabt, wo sicher rund 40 Namen und Begriffe von Jesus, wer es ist, wer er sagt, ich bin's, oder? Der Morgenstern, so die Orientierung, das Licht, das Leben, das Brot und so weiter. Einfach mit dem zu beten und das vor Augen zu haben, das hilft mir enorm eben in dieser Beziehungspflege zu Gott und mein Vertrauen einfach immer wieder zu sagen, ich setze es auf dich, auch wenn ich vielleicht im Moment ganz anders sehe.
Jetzt im besten Fall haben wir es ja so, dass wir irgendeine Krise haben und wir können den Namen Gottes anrufen und proklamieren, irgendetwas Gutes über unserem Leben, ist alles gut. So. Jetzt als Psychiater erlebst du vor allem die anderen Fälle, wo das eben nicht greift, wo das irgendwo nicht funktioniert. Als Christ habe ich manchmal das Gefühl, neige mir ein dazu, auf ihre Seite nachzukommen. Entweder verschließen wir die Augen vor der Realität und ignorieren, dass ringsum Scherbenhaufen sind und Schmerz da ist. Oder wir kommen in die Resignation hinein und sehen nur noch Probleme. Und im Römer 4 ist so ein schönes Bild, das heißt vom Abraham, der eine Verheißung hatte. Und hat 100 Jahre lang hat er nichts von dem gesehen. Und vom Abraham heißt, er hat die Augen nicht verschlossen vor dem, was nicht gut war. Und gleich hat er sein Vertrauen voll auf Gott gesetzt. Mhm. Kannst du uns etwas sagen, wie kann das gelingen, dass wir die Spannung können aushalten von dem, was noch nicht ist und von dem, was noch werden soll, wenn wir darauf vertrauen, dass Gott uns ein Heiler ist und wir sind immer noch krank. Mhm. Und die Heilung bricht nicht rein. Wie gehe ich denn mit dem um?
Mich dünkt es, das beste Beispiel sehen wir schon in den Psalmen, wo wir jetzt schon ein paar Sachen gehört haben. Oder der Psalmist, der hat können jammern und schimpfen und toben. Und, aber gleich irgendwo ist häufig dann nach all dem so ein bisschen das trotzdem habe ich fest an dir. Trotzdem bist du mein Zufluchtsort. Und mich dünkt es, ja, das ist letztlich wie ein Vorbild auch für uns. Wir müssen nicht irgendwie Halleluja sagen über dem, was passiert jetzt gerade in der Welt, in Israel, im Gazastreifen. So, aber irgendwie können wir gleich auch in unserer eigenen Verzweiflung, auch dort, wo es uns wehtut, wo wir irgendwo auch nicht verstehen, wo wir auch deswegen vielleicht schlecht schlafen. Aber wir können gleich eben das dennoch immer uns dazu entscheiden. Das ist letztlich ein Vertrauensausdruck, ja, wo nicht jetzt eben drin begründet ist, dass alles rund und bestens läuft, sondern einfach eben ein Ausdruck von Glauben. Und um den Glauben geht es ja letztlich.
Und das ist in so Momenten nicht einfach, häufig, oder? Das führen zu packen, auf dem zu stehen, obwohl man nichts sieht und nichts spürt.
Ja.
Ich sage, evangelikale Christen, wir bauen immer mehr auf Gefühle an. Ich weiß nicht, ob das deine Wahrnehmung auch ist, dass man immer mehr gefühlsbasiert glaubt und das vielleicht manchmal schwieriger ist, weil dann sind Gefühle weg, gerade in der Depression.
Ja. Das ist natürlich eben unser gesellschaftliches Umfeld, oder, wo das Gefühl die Autorität gibt und das Gefühl quasi wichtiger sind als die Realität. Ein Beispiel vom Geschlecht, oder, haben wir schon gesagt.
Jetzt ganz persönlich, du bist als Psychiater den ganzen Tag mit Schwierigkeiten konfrontiert, fast ein bisschen wie ein Schulhausabwart, oder? Wenn man dich ruft, ist irgendwas ein Problem. Ich denke, das muss wirklich berufen sein, das zu machen. Es muss ein unglaublich frustrierender Job sein, in meinen Augen. Nein, es ist sicher auch schön, wenn du jemandem helfen kannst, ja. Aber das, für das musst du berufen, begabt sein, staunen ab dem. Was machst du selber, für mental gesund zu bleiben?
Also ich bin sicher nicht frustriert, das kann ich von Herzen sagen. was ich selber mache, also ich glaube, wichtig ist schon eine gewisse Abgrenzung, oder dass ich weiss, ich muss meine Patienten nicht retten. Die sind wirklich in den Händen von Gott und ich muss nicht das Gefühl haben, ich muss Antworten haben, muss immer Lösungen haben, muss immer gerade das richtige Medi können zücken oder die richtigen Tipps können geben. Irgendwo dort wird parat sein, da sein, das Gegenüber sein, aber dann auch irgendwo meine Begrenzung auch akzeptieren. Ich glaube, das ist auch ein Teil von der psychischen Gesundheit. Und dort kommt für mich natürlich auch irgendwo Gnade ins Spiel, mal für mich ganz persönlich, aber es ist auch das, was ich irgendwie wie den Patienten auch will, irgendwie einen Geschmack davon vermitteln, oder? Dass, wir sind wirklich einfach geliebt von Gott, nicht weil wir es immer auf die Reihe bringen und weil wir immer so tolle Glauben haben, sondern wir dürfen das einfach als Geschenk annehmen, dass wir Gottes Kind sind, ist eben eine Berufung, ist etwas, wo wir beschenkt sind damit. Ja, das sind vielleicht so ein paar Aspekte. Ja,
spannend. Würdest du dir sagen, so das Grundvertrauen, wie kannst du das stärken? Das Grundvertrauen in Gott rein, wo du in diesen Momenten, wo er wirklich den Sturm reinhält, wo sich nicht zeigt, auf was du gebaut hast im Leben. Ein bisschen. Ist die Frage, wie hast du vorher gebaut? Wie tust du das präventiv vorbereitend für euch als Familie, für dich persönlich? Wie baust du, stärkst du dein Grundvertrauen in den Vater?
Also ich glaube, es ist schon das, was der Dani auch schon gesagt hat, irgendwie einfach eben einerseits Gemeinschaft zu suchen, in der Gemeinschaft miteinander unterwegs zu sein, wo ja in einer Gemeinschaft immer nicht alle am gleichen Punkt sind, sondern die einen sind vielleicht eben sehr herausgefordert und dann hat es andere, die wieder irgendwo im Saft sind, oder wo irgendwo voller Glauben sind, oder dann hören wir wieder so ein Jugendevent, oder wo man merkt, da geht Post ab, das tut irgendwie einfach auch gut. Und, ja. Also das ist so wie ein Aspekt. Aber viel mehr kommen wir gar nicht so zu.
Ist gut. Ich würde gerne noch auf ein anderes Thema noch schwenken. Du hast in der Definition noch ein bisschen erzählt, wir haben ein paar grosse Baustellen in unserem Land. Mit den Angststörungen, Sachen. Depression ist ein grosses Thema, wo man einfach auch nichts machen kann, ob man betroffen ist oder nicht, viel auch Veranlagung drin, innen ist. Und dort merke ich, dass wir häufig viel überfordert, oder? Wenn jemand mit Depressionskämpfen hat, stehen wir häufig, die gesund sind, stehen häufig nebendran und wissen nicht, was willst du jetzt? Du willst der Person helfen, rauszukommen. Was kann man denn machen? Wie geht man mit Menschen um, die von dem betroffen sind? Wir wollen sie nicht in etwas reindrücken. Was würde da helfen?
Also ich gehe gerne auf das ein, aber ich möchte noch etwas vorausschicken. Oder gerade in der Depression, wo man oft das Gefühl hat, man sei so hilflos. Und Leute erwarten einfach, dass ich dann als Psychiater das richtige Medikament zücke. Und der kommt alles gut. Aber wir haben gerade in der Depression, was den Lebensstil anbelangt, doch sehr viel, wo wir einen eigenen Beitrag leisten können. Ich denke zum Beispiel, eben Lebensstil, Schlafgewohnheiten, auch zu überlegen, eben, was ziehe ich mir rein, oder wie viele Netflix-Serien statt schlafen und so weiter. Dann aber auch Bewegung. Man weiss heute, dass einfach gute, regelmäßige Bewegung auch so ein bisschen manchmal an die Leistungsgrenze zu gehen, dass das unglaublich unterstützend ist, auch im psychischen Heilungsprozess, gerade auch bei Depressionen. Und dann auch der Punkt von Ernährung. Ein gesunder Darm beeinflusst seinerseits auch Gesundheit von der Psyche. Also das sind heute Zusammenhänge, wo man sehr viel mehr davon wissen und wo ich immer versuche, die Leute auch wirklich zu ermutigen, ihre Selbstwirksamkeit auch zu nutzen. Aber es hat auf der anderen Seite gleich auch noch ein Element, das habe ich da auf dem Bild ein bisschen dargestellt. Oder? Eine Depression ist ja einfach eine negative Weltsicht. Das ist wie eine dunkle Brille anzuhaben, wo man wirklich einfach nur so ein bisschen Finsternis hat rundherum. Und das ist da ein im Loch in einer Depression, wo man irgendwo dann als Angehörige oder als Menschen rundherum das nicht so gut nachvollziehen können, außer wir haben es schon selber mal ein bisschen durchgemacht. Aber für viele von uns ist das relativ schwierig nachzuvollziehen, was es bedeutet, da unten so im Loch zu hocken und einfach das Gefühl zu haben, es ist nur Feister und es ist keine Hoffnung da, das kommt nie mehr gut. Und eben sich Sorgen zu machen und so weiter. Und wir, die oben sind, wir denken natürlich, hey, aber schau mal die Sonne, die scheint und schau mal, wie schön das Natur und die Welt wäre und es geht dir doch so gut und du hast doch noch Kind, wo dich könnte glücklich machen und Enkelkind und so weiter, oder? Das sind also Rettungsringe, wo wir dann runterwerfen, weil wir halten es als Angehörige sehr, sehr schlecht aus, wenn es jemandem so schlecht geht. Und wir wollen dann möglichst schnell aus dem Loch rausholen. Und je mehr, dass ich da irgendwie Rettungsring abschiesse, desto mehr hat er da unten das Gefühl, du verstehst ja gar nichts. Du weißt ja nicht, wie es mir wirklich geht. Und das wiederum ist für Angehörige auch schwierig. Also Angehörige werden dann manchmal auch aggressiv. Oder sie merken, der Depressive, der ist mit so viel Selbstnachlage, ein Stück weit ist das auch eine Form von Aggression. Und wenn dann da eben all die Rettungsringe, die man abwirft, nicht ankommen, dann wird man als Angehörige manchmal auch ein bisschen aggressiv. Also das übertreibt sich dann irgendwo so ein bisschen. Und die Herausforderung ist irgendwie für uns als Angehörige, wie einen Weg zu finden, wo wir wie können Anteil nehmen, ich muss ja nicht gerade auch noch depressiv werden, aber wo man das gleich auch irgendwie aushaltet. Und nicht einfach wegen meinem Unwohlsein, den möglichst schnell raus katapultieren. Und das ist so ein Spannungsfeld, das wir haben, vor allem jetzt mit Menschen in Depressionen, dass es irgendwie muss einen Weg geben, sie auch auszuhalten, dass sie es irgendwie merken. Ich halte es aus. Ich dürfte da auch mal sagen, du, ich glaube, dass es Tunnel irgendwann auch ein Ende hat. Aber solange es der Betreffende selber nicht sieht, kannst du ihm lang vom Licht erzählen, das macht bei ihm nichts.
Gibt aber, wenn ich dich richtig verstehe, die Schwarz-Weiß-Lösung. Ich kenne Leute, die sehr dankbar sind, wenn man in diesen Momenten den Bibelvers oder Wahrheit dazu spricht, was der Vater über sie denkt und so, was sie nehmen können. Und andere sagen, bitte lass mich ein bisschen Ruhe, weil das drückt mich noch tiefer an.
Ja, ja, sagt man noch mehr Diskrepanz. Oder?
Würdest du sagen, es hilft, mit der Person das Gespräch suchen, fragen, was hilft dir?
Das ist sicher gut. Einfach eine Beziehung zu behalten, auch wenn man vielleicht gar nicht über so viel reden kann. In Depressionen höre ich oft, dass Menschen mir sagen, am hilfreichsten ist zum Beispiel, wenn ich einfach letztens einen Patienten, der zu einem Bauer hat können, hat gesagt, da kann ich einfach etwas machen, es will niemand etwas von mir, es will mir niemand meine Krankheit erklären. Also ich finde irgendwie so ein bisschen eine Umgebung zu haben, wo man merkt, da kann man einfach sein, ohne eben den zusätzlichen Druck, wir müssen jetzt gesund werden, damit es diesen Leuten nicht so schlecht geht, damit sie sich nicht so schlecht fühlen. Oder? Das ist sicher so ein bisschen ein hilfreicher Tipp.
Müssten wir fromm mal aufpassen, dass wir nicht in die Freunde auf dem Hiob zutexten mit frommen Ratschlägen und vielleicht noch Anschuldigungen, was jetzt falsch ist gelaufen, was sie hätten besser machen sollen.
Ja, absolut, ja. Also ich denke, da können wir wirklich, da sind wir in Gefahr, dass wir einfach eben unsere Erklärungen haben oder wollen. Die mögen stimmen oder nicht, aber sie sind nicht hilfreich im Moment. Aber ich wollte damit eigentlich sagen, der Umgang mit Menschen mit psychischen Nöten ist immer herausfordernd. Also ist sogar der Psychiater ist oft einfach überfordert. Also nicht oft, eigentlich, wir sind auch immer überfordert. Gell? Wie alle, wie der Patient selber. Und dort jemand, der dann gleich eine Beziehung aufrechtzuerhalten und einen Weg zu gehen und einfach jemandem so ein an der Seite zu ziehen, das ist so ein bisschen die Herausforderung, die wir haben. Aber auch die Möglichkeit.
Jetzt haben wir viel über praktische Anwendungen geredet. Was mir jetzt noch nicht so betont, ist irgendwie die ganze Hoffnung, die über die Zeit rausgeht. Wir haben darüber geredet, wir haben die Zusagen vom Vater, wir haben Glauben, der uns tragen kann. Und der Glaube ist ja nicht nur in einer Person verankert, sondern in einer Zukunftsperspektive. Wie hast du da, wenn du Leute beratest, kannst du das wie reinbringen? Oder wie kann das helfen, zu wissen, das jetzige Leben auf dieser Welt ist einfach noch nicht das Ende? Es geht darüber aus. Ist das etwas, das Hoffnung geben kann oder wo Hoffnung gibt? Wie erlebst du das?
Auf jeden Fall gibt das Hoffnung. Das ist keine Frage. Ich denke auch, gerade bei Menschen, die Suizidgedanken haben, ist der Glaube so gleich häufig auch ein Halt. Und Menschen mit einem tiefen Glauben haben auch weniger Suizidabsichten vielleicht schon, aber sie würden sich weniger häufig etwas antun. Also der Glauben, auch die Zukunftsperspektive, ist sicher ein wesentlicher Punkt.
Ich glaube, wir kommen schon zur letzten Frage, Wilf. Mega spannend. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang austauschen, aber er sieht, ich wollte dich nicht missbrauchen als persönlicher Berater, für mir Antworten zu geben auf meine Fragen. Wir haben ein paar Sachen angekratzt. Ich möchte dir persönlich auch Mut machen, wenn du irgendwo merkst, du hast ein Thema. Ich glaube, als, ich weiß nicht, was ich sagen kann, aber ich habe manchmal viele Bergler, wir neigen dazu, dass sie sich zu ignorieren, auf die Seite zu schieben und erst zu reagieren, weil es schon fast spät ist. Mhm. Ist das schweizweit so oder ist das Bergregion? Also zählen wir da dazu. Gell? Ich finde, ich bin ein riesen Mürkel, so ich bin Oberländer. So, ich weiß nicht, ob wir einen anderen Zugang haben zu diesem Thema.
Wahrscheinlich hast du schon recht, dass eben so eine gewisse Verdrängung oder es nicht ganz so ernst nehmen. Aber eben auf die andere Seite nimmt es unsere Gesellschaft vielleicht manchmal zu ernst, oder? Ja. Jedes Mal, wenn einem etwas übers Leberli kriegt. Also von dem her, macht euch kein schlechtes Gewissen, dass ihr ins Bergler sind und vielleicht eher auf der verdrängenden Seite. Verdrängung ist übrigens auch durchaus legitim, auch in der Psychologie, dass man eben mal etwas ein bisschen auf die Seite stellt und sagt, ich muss mich nicht immer mit mir selber so beschäftigen. Was ich einfach so ein bisschen auch Mut machen will, ist eben gerade auch als Bergler einfach auch zu eurer Schwachheit zu stehen. Weißt du, irgendwo denke ich, auch in der Gemeinde, eben darüber zu reden, wir haben unsere Herausforderungen und wir müssen nicht irgendwo das Gefühl haben, weil wir uns als gläubig bezeichnen, müssen wir jetzt die gläubigen Superman und Superwoman sein, sondern Schwachheit gehört zum Leben, aber führt uns eben immer zu dem Dennoch und zu dem Trotzdem vom Glauben. Und das können wir irgendwo auch vorleben, das können wir auch irgendwo pflegen. Du hättest mich vorhin gefreut, wenn ihr eingestiegen seid miteinander. Ich denke mir, genau so müsste es eigentlich sein. Authentisch sein. So wie das ein David uns auch vorgelebt hat in seinen Psalmen.
Merci vielmals, Wilf. Sehr spannend, mit dir so zu berichten. Ich finde das sehr, sehr tief und sehr, sehr wichtig, dass wir da immer her schauen. Vielleicht bist du heute Morgen auch da, wo du siehst, wie sie hocken, so in einem Brunnen oder so in einem Graben drin fest. Vielleicht ist es nicht eine klassische Depression. Vielleicht ist es in deinem Arbeitsumfeld, wo du wirklich leidest, oder mit der Schule, oder mit Mobbing. Vielleicht ist es etwas, wo du mit deinem Selbstwert kämpfst, oder was auch immer, wo du siehst. Hey, stecken so fest in einem tiefen Brunnen. Und gell, manchmal haben wir gerne so die Patentlösungen, wo wir so ein Knöpfchen drücken oder ein Tablettchen schlucken, dann ist alles wieder gut.
Die gibt es nicht.
Das gibt es leider nicht. Aber es gibt einen Weg. Und ich möchte dir auch die Hoffnung zusprechen. Ich finde, es gibt so ein Zitat von jemandem, der nicht das gemeint hat, aber irgendwie das gut ausdrückt, was wir glauben. Ich könnte das einblenden von Oscar Wilde. Er sagt irgendwie, guck, am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Und ich würde den Vers nicht darauf beziehen, oder das Sprüchchen nicht darauf beziehen, auf unser jetziges Leben, dass jetzt alles gut wird. Sondern, dass wir die Hoffnung haben, dass wir ein Leben nach dem Tod haben. Dort den Tod von Jesus, durch seine Auferstehung, wo wir durch den Glauben Anteil haben und in Ewigkeit mit Gott leben. Und dort ist verheißt, da gibt es keine Tränen mehr, da gibt es keine Leiden mehr, da kommt eine ewige Hoffnung, eine ewige Zukunft, die gut wird sein. Und darum möchte ich dir zusprechen, wenn du vielleicht im Brunnen hockst und sagst, ich sehe nichts von dem, wenn du vielleicht chronisch krank bist und auf Heilung wartest, es kommt nicht, ich möchte dir zusprechen, am Ende wird alles gut. Vielleicht noch nicht jetzt in dieser irdischen Realität, aber am Ende ist das Ende nicht mit Sterben, sondern wenn wir wieder auferstehen und mit Jesus sein. Und es gibt so ein Bild in der Stiftshütte, das mich persönlich immer begleitet hat, im Umgang mit Menschen, mit Depressionen. Das in der Stiftshütte war ein Brandopferaltar. Das ist ja das Bild von Jesus, der für uns gestorben ist, an unserer Stelle. Wo das Tier stellvertretend stirbt, für das wir gerecht sein vor Gott. Und das hat Jesus gemacht. An diesem Brandopferaltar hatte es Hörner. Und an diesen Hörner hast du dich heben. Das ist die Geschichte von Absalom, der ist geflüchtet, weil er schuldig war, ist er geflüchtet und hat sich an diesen Hörner. Und wenn du diesen Hörner hast, kann dir nichts passieren. Das ist für mich ein Bild geworden für Gnade. Dass es Momente gibt, wo wir nicht Lösungen sehen, wo wir nicht eingreifen sehen, wo wir nichts wahrnehmen, wo wir wirklich im Brunnen hocken, aber wir wissen, es gibt nur die Hörner an diesem Brandopferaltar. Und der Gnade von Jesus können wir uns haben. Egal was ist, egal was stürmt, egal wie es dir geht, egal wie Gedanken spinnen und was in dir innen tut, so, da gibt es Hörner an diesem Brandopferaltar, an diesem Ort von der Gnade, wo wir uns haben können, egal wie es stürmt. Und wir dürfen wissen, am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Und ich würde gerne für uns beten, dass die Hoffnung auf die Ewigkeit, dass die Hoffnung, die wir haben, die begründet ist in dem Jesus, sich immer manifestiert in allen Auf und Abs von unserem Leben. Lass uns miteinander beten. Vater im Himmel, ich danke dir für das, was wir hier gehört. Ich danke dir für den Dienst vom Willen von Christen, die sich einsetzen für das Wohl von Menschen. Und wir segnen euch, dass ihr in dem Sinne nicht weiterlaufen dürft, Menschen zum Segen sein, die in Brunnen sitzen, die dunkel in den laufen, dass ihr ihnen helfen könnt, wieder das Licht zu entdecken, dass Hoffnung in ihr Leben hineinkommt. Und Vater, wir öffnen unser Herz und sagen, wir sind auch Menschen, die immer wieder Dunkelheit empfinden, mit unsichtbaren Realitäten konfrontiert sind und Schwierigkeiten und Herausforderungen und Krankheiten und Schmerzen haben. Und wir beten, dass wir immer wieder unseren Anker bei dir einhängen können und uns an dir haben können. Dieser Hoffnung auf die Ewigkeit, dass wir in der Spannung bleiben können von dem, was jetzt noch nicht ist und von dem, was dann mal noch kommt. Ohne auf der einen Seite Dach zu kriegen auf dem Rössli. Dass wir das aushalten und unser Vertrauen wie Abraham, obwohl wir es vielleicht noch nicht sehen, auf die können setzen. So bete ich um Gnade für all die, die da sind, die im Moment in Kämpfen stecken. Persönliche Herausforderungen haben, die Schmerzen haben, Jesus, die herausgefordert sind im Denken über sich selber, ihrem Selbstwert, Vater, die herausgefordert sind mit dem negativen Weltbild, wo alles nur dunkel ist, die herausgefordert sind mit schwierigen Konflikten, Beziehungen gestört sind. Vater, wir bringen unser Leben vor deinen Thron und wir beten, dass du reinkommst und heute Morgen einen Samen von Heilung auf fest pflanzen, weil du siehst, als Menschensohn bist du gekommen, für zu suchen und zu retten, was verloren ist. Für zu heilen, für wiederherzustellen. Und so bete ich, dass heute Morgen etwas von Heilung und Wiederherstellung anfangen in unserem Herz. Und dass wir selber auch mit unserer Hoffnung und mit unserem Frieden, den wir tragen, weil du in uns lebst, dürfen Segen sein für andere. Und das beten wir in deinem Namen, Jesus. Amen. Wilf, merci vielmals, bist du da. Wir geben dir einen herzlichen Applaus. Danke. Schön, dass wir dich kennen dürfen.
Ja, von meiner Seite danke vielmals Wilf für die Stasi. Ich glaube, wir haben ganz, ganz gut gespürt. Wilf ist nicht einfach nur Arzt, Psychiater, er tut nicht einfach nur Wissen und Informationen vermitteln, sondern wir haben sein Herz gespürt. Wir haben seine Leidenschaft für Menschen gespürt, wir haben seine Leidenschaft aber auch für Gott gespürt. Und die Hoffnung, die ihn selber erfüllt, ich glaube, das ist wirklich sehr gut übergekommen. Wir haben so viele Sachen gehört und das Thema mentale Gesundheit, ich glaube, du spürst es selber auch, das schafft in einem, weil es uns ja alle betrifft. Was mich ganz persönlich, vorhin, als ich so bei dir angehört habe, zugelassen hat, angesprochen, ist das, was der Wilf über das 10. Gebot gesagt hat. Das war nur etwas ganz Kleines, wo er hat gesagt, es geht nicht darum, dass wir nicht neidisch sind, sondern es geht darum, dass wir zufrieden sind. Und das ist mir ganz tief ins Herz und ich habe gemerkt, ja, das schaffe ich gar nicht selber. Es ist nicht möglich, zufrieden zu sein, weil wir konditioniert und trainiert sind und zufrieden sind. Sonst könnten wir unsere Konsumgesellschaft, sonst hätten ja Geschäfte nichts mehr zu verkaufen, wenn wir zufrieden wären. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 27 etwas sehr Interessantes. Bevor er die Welt verlässt, sagt er, ich gehe jetzt, aber ich lasse euch meinen Frieden zurück. Ein Frieden, der nicht von dieser Welt ist, der die Welt nicht geben kann. Und im Wort Zufriedenheit steckt ja das Wort Frieden drin. Ich glaube, dass wahre Zufriedenheit nur in Verbindung mit der Beziehung zu Jesus möglich ist, weil er der Frieden ist und er die Zufriedenheit in dein Leben hineinlegen kann. Ja, wir haben jetzt ganz, ganz vieles gehört und das schafft in uns. Und ich glaube, ganz viele sind in den Gottesdienst mit eigenen Fragen, mit Nöten, mit Lasten hierher gekommen. Wir möchten den Gottesdienst definitiv nicht abschließen, ohne dass wir innerlich einfach jetzt noch zur Ruhe kommen. Still werden, unser Herz Gott entgegenstrecken und die Anliegen ganz persönlich mit dem Vater besprechen. Die Band wird uns in einen Liedbeitrag. Das Lied heisst «Halte still». Wir möchten wirklich innerlich zur Ruhe kommen. Wir glauben daran, dass Gott Ermutigung, Zurüstung, Hoffnung, Wiederherstellung in dein Leben möchte hineinlegen. Und darum streck dich nach dem Gott aus in diesem Liedbeitrag und besprich das, was dich zurzeit so beschäftigt, ganz persönlich mit ihm.